Als es herangekommen war, fiel Scrooge auf die Knie nieder, denn selbst die Luft, durch die sich der Geist bewegte, schien geheimnisvolles Grauen um sich zu verbreiten. Er wusste weiter nichts, denn der Geist sprach und bewegte sich nicht. »Du willst mir die Schatten der Dinge zeigen, die noch nicht geschehen sind, aber noch geschehen werden?« sprach Scrooge. »Willst du das, Geist?« Der obere Teil der Verhüllung bauschte sich auf einen Augenblick in Falten, als ob der Geist sein Haupt neige. Dies war die einzige Antwort, die Scrooge erhielt. Die Erscheinung bewegte sich ebenso von ihm weg, wie sie auf ihn zugekommen war. Scrooge folgte dem Schatten ihres Gewandes, der ihn aufhob und von dannen trug. Sie waren auf der Börse unter den Kaufleuten, die geschäftig hin und her eilten. Der Geist blieb bei einer Gruppe stehen, und Scrooge sah, dass seine Hand darauf hinwies. Daher näherte er sich ihnen, um ihr Gespräch zu belauschen.
»Ich weiß nicht viel davon zu sagen«, sagte ein großer, fetter Mann mit einem ungeheuren Doppelkinn. »Ich weiß nur, dass er tot ist.«
»Wann starb er denn?«
fragte ein anderer.
»Vorige Nacht, glaube ich.«
»Mein Gott, was hat ihm denn gefehlt?« mischte sich ein Dritter ein. »Ich dachte, der würde nie sterben.«
»Ich weiß Gott«, sagte der Erste und gähnte.
»Was hat er mit seinem Geld angefangen?« fragte ein Herr mit rotem Gesicht.
»Ich habe nichts davon gehört«, sagte der Mann mit dem Doppelkinn und gähnte abermals.
»Er hat es wahrscheinlich seiner Firma hinterlassen. Mir hat es nicht vermacht. Das weiß ich.«
Sprecher und Zuhörer gingen fort und mischten sich unter andere Gruppen. Scrooge kannte die Leute und sah den Geist mit einem fragenden Blick an. Die Erscheinung schwebte weiter und hinaus auf die Straße. Sie verließen die geschäftige Umgebung und gingen in einen abgelegenen Teil der Stadt, wo Scrooge nie vorher gewesen war, dessen Lage und schlechten Ruf er aber kannte. Die Straßen waren schmutzig und eng, die Läden und Häuser ärmlich, die Menschen halb nackt, betrunken, barfuß, hässlich. In einem der tiefsten Winkel dieses Zufluchtsorts der Sünde und des Verbrechens befand sich ein niedriger, dunkler Laden unter einem Wetterdach, in dem Eisen, Lumpen, Flaschen, Knochen und Fleischabfälle verkauft wurden. Mitten unter seinen Waren saß ein grauhaariger, fast 70-jähriger Schelm, der sich vor der Kälte draußen durch einen bauschigen Vorhang von allerlei auf eine Leine gehängten Lumpen geschützt hatte und seine Pfeife voll Behagen rauchte. Scrooge und die Erscheinung traten neben diesen Mann, als eine Frau mit einem schweren Bündel in den Laden schlich. Kaum war sie eingetreten, als ihr eine zweite Frau, auch mit einem Bündel, folgte, und dieser dicht auf den Fersen ein Mann in einem alten, schwarzen, abgetragenen Anzug.
»Schau an, die Putzfrau ist die Erste«, rief jene, die zuerst eingetreten war. »Schau an, die Waschfrau ist die Zweite, der Sargträger der Dritte.«
Die zuerst eingetretene Frau warf ihr Bündel auf den Boden und setzte sich mit kokettierender Frechheit auf einen Stuhl. Dann legte sie die Hände auf die Knie und sah die beiden anderen herausfordernd an.
»Nun, was ist dabei? Jeder hat das Recht, für sich zu sorgen. Er tat es immer.«
»Das ist wahr«, sagte die Waschfrau. »Keiner tat es eifriger.«
»Na, warum gafft ihr da einander an, als hättet ihr Bange, wer der Schlauere sei? Wir wollen doch nicht einander die Augen aushacken, denk ich.«
»Nein, gewiss nicht«, sagten die anderen wie aus einem Munde.
»Na gut denn«, rief die Frau, »das ist genug. Ja, wem schadet's, wenn wir so ein paar Sachen mitnehmen. Einer Leiche gewiss nicht. Wenn er sie noch nach dem Tode behalten wollte, warum war er nicht besser zu seinen Lebzeiten? Wäre er es gewesen, dann hätte er auch jemanden um sich gehabt, als er starb.
Der Mann brachte seine Beute zuerst. Es war nicht viel los damit, ein oder zwei Petschafte, ein silberner Bleistift, Hemdknöpfe und eine Brosche von geringem Wert. Die Gegenstände wurden von dem alten Joe untersucht und geschätzt.
»Das ist eure Rechnung«, sagte Joe, »und ich gebe keinen Sixpence mehr, und sollte ich in Stücke gehauen werden. Wer kommt jetzt?«
Die Putzfrau hatte Bett und Handtücher, einige Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und einige Paar Stiefel.
»Damen gebe ich immer zu viel. Das ist meine Schwäche, und ich richte mich damit zugrunde«, sagte der alte Joe. »Hier ist eure Rechnung. Wolltet ihr einen Penny mehr dafür haben und es darauf ankommen lassen, so tät es mir leid, so nobel gewesen zu sein, und ich zöge euch eine halbe Krone ab.«
Scrooge hörte das Gespräch mit Grausen an, wie sie da um ihren Raub herum in dem kärglichen Lampenlicht des Alten saßen, betrachtete er sie mit einem Ekel und einem Abscheu, der nicht größer hätte sein können, wenn es scheußliche Dämonen gewesen wären, die um die Leiche selbst feilschten. »Geist«, sagte Scrooge, von Fuß bis zum Scheitel zitternd, »ich verstehe dich. Das Los dieses Unglücklichen könnte das meinige sein. Mein Leben geht jetzt auf dieses Ziel zu. Wenn irgendjemand in der Stadt ist, der bei dieses Mannes Tod etwas fühlt, bat Scrooge, so zeige ihn mir, Geist, ich flehe dich an.« Die Erscheinung breitete ihren dunklen Mantel einen Augenblick vor ihm aus wie einen Fittich. Und wie sie ihn wieder wegzog, sah er ein taghelles Zimmer, in dem sich eine Mutter mit ihren Kindern befand. Es klopfte an der Haustür, und als sie hinausgehen wollte, kam ihr der Gatte entgegen. Er setzte sich zum Essen nieder, und als die Gattin ihn nach langem Schweigen fragte, was er für Nachrichten bringe, schien er um Antwort verlegen zu sein. »Sind wir ganz zugrunde gerichtet?«, fragte sie. »Nein, noch ist Hoffnung vorhanden, Caroline.« »Wenn er sich erweichen lässt«, rief sie erstaunt, »dann ist noch Hoffnung da. Nichts ist hoffnungslos, wenn ein solches Wunder geschehen ist.« »Für ihn ist es zu spät, Erbarmen zu zeigen«, sagte der Gatte, »er ist tot. Was mir die halb betrunkene Frau gestern Abend meldete, als ich ihn sprechen und um Aufschub bitten wollte, erweist sich jetzt als die reine Wahrheit. Er war nicht nur sehr krank, er lag schon im Sterben.« »Auf wen wird unsere Schuld übergehen?« »Ich weiß es nicht. Aber noch vor dieser Zeit werden wir das Geld haben. Und selbst wenn dies nicht einträfe, wäre es fast unwahrscheinlich großes Pech, in seinem Erben einen ebenso unbarmherzigen Gläubiger zu finden.« Ja, sie mochten es verhehlen, wie sie wollten. Ihre Herzen waren leichter. Das einzige von diesem Ereignis hervorgerufene Gefühl, das ihm der Geist zeigen konnte, war also eins der Freude. »Lass mich ein zärtliches, bei einem Todesfall empfundenes Gefühl sehen«, bat Scrooge, »oder mir wird dies dunkle Zimmer, das wir soeben verlassen haben, immer vor Augen bleiben.« Nun führte ihn der Geist durch mehrere Straßen, die er oft gegangen war. Sie traten in Bob Cratchits Haus, dessen Wohnung sie schon früher besucht hatten, und fanden dort die Mutter mit den Kindern um das Feuer sitzen. Alles war ruhig. Alles war still. Sehr still. Die lärmenden kleinen Cratchits saßen stumm wie steinerne Bilder in einer Ecke und sahen auf Peter, der ein Buch vor sich hatte. Mutter und Töchter nähten. »Ach, es geht jetzt wieder besser«, sagte Cratchits Frau. »Ich möchte nicht, dass Vater, wenn er heimkommt, meine roten Augen sieht. Es muss bald Zeit sein. Fast schon vorüber, erwiderte Peter, das Buch schließend. Aber ich glaube, Mutter, er geht jetzt etwas langsamer als früher. Sie waren wieder sehr still. Endlich sagte sie mit einer ruhigen, heiteren Stimme, die nur ein einziges Mal zitterte: Ich weiß, dass er mit Tiny Tim auf der Schulter sehr schnell ging. Aber er war sehr leicht zu tragen, fing sie wieder an. Und Vater liebte ihn so, dass es keine Last für ihn war. Doch horch, da kommt er. Bob war sehr heiter und sprach sehr munter mit der ganzen Familie. Er besah die Arbeit auf dem Tisch und lobte den Fleiß und den Eifer seiner Frau und Töchter. Sie würden lange vor Sonntag fertig sein, meinte er. Sonntag, wiederholte die Frau. Du warst also heute dort, Robert? Ja, meine Liebe, antwortete Bob. Ich wollte, du hättest auch hingehen können. Es würde dein Herz erfreut haben, zu sehen, wie grün es dort ist. Aber du wirst es oft sehen. Ich versprach ihm, sonntags hinzugehen. Mein liebes, liebes Kind, meinte Bob. Mein liebes Kind. Mrs. Cratchit küsste ihn, seine Töchter küssten ihn, die beiden kleinen Cratchits küssten ihn, und Peter und er drückten sich die Hand. Seele Tiny Tims, du warst ein Hauch von Gott. Geist, sprach Scrooge, etwas sagt mir, dass wir uns bald trennen werden. Ich weiß es, aber ich weiß nicht wie. Sag mir, wer war es, der zuvor gestorben war? Der Geist der zukünftigen Weihnacht führte ihn wie zuvor. Er hielt sich nirgends auf, sondern schwebte immer weiter, wie nach dem Ort, wo Scrooge die gewünschte Lösung des Rätsels finden würde. Es war ein Kirchhof. Hier also lag der Unglückliche unter der Erde, dessen Namen er erfahren sollte. Der Ort war seiner würdig, rings von hohen Häusern umgeben, überwuchert von Unkraut entsprossen dem Tod, nicht dem Leben der Vegetation. Der Geist stand inmitten der Gräber still und deutete auf eins hinab. »Ehe ich mich dem Stein nähere, den du mir zeigst«, sagte Scrooge, »beantworte mir eine Frage. Sind dies die Schatten der Dinge, die sein werden, oder nur deren, die sein können?« Der Geist blieb so unbeweglich wie immer. Scrooge näherte sich schlotternd dem Grabe, und wie er der Richtung des Fingers folgte, las er auf dem Stein seinen eigenen Namen. Ebenezer Scrooge. »Bin ich es, der auf jenem Bett lag?« rief er in die Knie sinkend. Der Finger zeigte von dem Grabe fort auf ihn und wieder zurück. »Nein, Geist! Oh nein!« Der Finger wies unveränderlich dorthin. »Geist«, rief Scrooge, sich fest an sein Gewand klammernd, »ich bin nicht mehr der Mensch, der ich ehedem war. Ich will ein anderer werden. Warum zeigst du mir dies, wenn alle Hoffnung geschwunden ist?« Zum ersten Male schien des Geistes Hand zu zittern. »Guter Geist«, fuhr er fort, »dein eigenes Herz legt bittend für mich ein Wort ein und bedauert mich. Sag mir, dass ich durch ein verändertes Leben die Schattenbilder, die du mir gezeigt hast, ändern kann. Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren. Ich will versuchen, es zu feiern. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Die Geister von allen dreien sollen in mir lebendig sein.« Wie Scrooge die bebenden Hände zu einem letzten Flehen um Änderung seines Schicksals in die Höhe hielt, sah er die Erscheinung sich verändern. Sie wurde kleiner und kleiner und schwand zu einem Bettpfosten zusammen.